Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Breitband, eine Stunde Medien und digitale Kultur hier im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon Markus Heidmeier. Heute ist ja bekanntermaßen Frühlingsanfang. Dementsprechend befassen wir uns mit Heinrich Heines Liebesgedichten. Eine Erklärung folgt dazu später. Im Schwerpunkt geht's um die Zukunft der Presseagenturen. Der Grund ist, Google News rüstet mächtig auf. Dazu gibt's noch ein Porträt von Boris Hoppeck, einem sogenannten Character Artist. Und natürlich jede Menge Netzmusik. Am digitalen Plattenteller steht Christine Watti.
Und in der Netzmusik ist tatsächlich heute auch Frühlingsanfang. Und pünktlich zum Frühlingsanfang wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Um komplette Alben, die in der digitalen Welt zu finden sind, geht's heute in der Netzmusik. Musikalisch bewegen wir uns dabei von R&B über verschwurbelten Folk-Pop bis hin zu Funk. Und gleich zu Beginn ein Lied zum Thema dieser Sendung, zum Thema Nachrichten. Allerdings sind es im folgenden Song meines persönlichen Lieblings-MP3-Portals setthegramophone.com nicht die Agenturnachrichten, sondern die, die man nach dem Ende einer Liebesgeschichte manchmal vom Leben des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin so zugetragen bekommt.
Das Internet als Echtzeitmedium hat die Nachrichtenbranche mittlerweile ja ziemlich schwer unter Druck gesetzt. Automatische Suchprogramme beispielsweise für Nachrichten, sogenannte Meme-Tracker, haben wir bereits in der letzten Woche hier besprochen. Heute geht's um Google News, das ist die Nachrichtensuche von Google. Der Grund ist, Google News rüstet wirklich richtig mächtig auf und geht Kooperation mit Presseagenturen ein, direkte Kooperation. Eine clevere Idee und wahrscheinlich ein lukratives Geschäft. Bleibt nur die Frage, für wen? Julius Stucke über einen weiteren Google-Deal, der die Medienwelt verändern könnte.
Google macht mal wieder Zoff. Diesmal im Nachrichtengeschäft. Ursprünglich war das Konzept von Google News, die Angebote anderer Nachrichtenseiten sammeln und den Informationssuchenden weiterleiten. Zu tagesschau.de, Spiegel Online, Süddeutsche etc. Die erste Änderung dieses Konzepts gab es 2007. Google kooperierte mit Nachrichtenagenturen. Und so konnte der Informationssuchende die Meldungen von AFP, AP, Canadian Press und der britischen Press Association direkt auf Google News lesen. Damit nicht genug.
Sie wollen die Welt erobern, die Welt der Information.
Jetzt hat das Unternehmen mit der European Press Photo Agency, kurz EPA, ausgehandelt, Die Originalmeldungen und Bilder von 8 der 11 EPA-Agenturen kommen zum Google-Angebot hinzu. Ein Deal, von dem sich das Unternehmen wohl Profit versprechen wird. Denn auf den eigenen Seiten mit Agenturmeldungen kann es Werbung schalten. Die Einnahmen wollen sich Google und die Agenturen teilen. Zufriedenheit allerseits? Mitnichten. Denn bisher spülten die Verlinkungen auf Google News ordentlich Klicks in die Kassen der Nachrichtenseiten.
Wir freuen uns natürlich über jeden Link, der auf uns gesetzt wird, also auch auf die, die Google und Google News auf uns setzt.
Was, wenn jetzt keine Informationshungrigen mehr zu Ihnen finden? Wenn Sie Ihren Hunger direkt bei Google stillen? Die Angst der Zeitungsmacher? Das Ende der klassischen Nachricht naht. Sie verliert ihren Wert. Was aber ändert sich wirklich in der Welt der Nachrichten?
Wir sind ziemlich sicher, Sie haben es heute auch getan. Sie haben gegoogelt.
Für den Nutzer herzlich wenig. Es gab schon gestern nichts Älteres als die Zeitung von morgen, wenn es um reine Nachrichten, um schnell konsumierbare Informationen geht. Wo soll dort Wert verloren gehen? Wer bei diesem Deal auf der Strecke bleibt, sind die Agenturen selbst. Zwar ist geplant, Werbeeinnahmen des neuen Angebots mit Google zu teilen. Aber was, wenn alle bisherigen zahlenden Kunden, Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen, Radio und Fernsehen, sich plötzlich fragen, für Agenturmeldungen zahlen? Gibt's doch gratis bei Google News.
Julius Stücke über den Google-Deal. Sägen die Agenturen tatsächlich am eigenen Ast, Herr Wiedmann?
Jein.
Ein entschiedenes Jein ihrerseits.
Ja, also es kommt drauf an. Also es kommt schlicht drauf an, welcher Content da gefragt wird und was dann bei Google damit gemacht wird. Bei Google News in den USA läuft es ja bereits schon länger. Die Zeitungen dort haben bekannte Probleme, die Agenturen mit den Zeitungen auch logischerweise, weil sie daran hängen. Aber ich glaube, das ist nicht primär wegen Google News. Das Problem bei Google News ist, dass hier tatsächlich die Verlage kannibalisiert werden. Da gibt es gar keine Frage, denn deren Content wird sozusagen ausgewertet, um eine vermeintlich journalistische Gewichtung auf einem ja eigentlich eher zufällig technisch zusammengestellten Nachrichtenzeit zu gewährleisten durch den Algorithmus, den die haben.
Lassen Sie uns das gleich mal in aller Ausführlichkeit analysieren. Wir sprechen mit Joachim Wiedmann, Chefredakteur von DDP, über den neuesten Deal von Google mit zahlreichen europäischen Nachrichtenagenturen. Sind Sie eigentlich auch gefragt worden von Google, ob Sie auch mit an Bord gehen wollen?
Nein.
Sie sind nicht gefragt worden?
Nein, also wir sind mit Google im Gespräch, aber die konkrete Frage ist uns nicht gestellt worden.
Werden Sie denn an Bord gehen?
Wir sind Dienstleister und wir können keine Kunden abweisen. Das ist, in der Zwickmühle stecken natürlich alle Agenturen irgendwo. Unser Material wird ja da auch abgebildet, das ist das Problem. Google verwendet es ja, indem sie es verlinken, wenn es in Zeitungen oder auf Zeitungssites erscheint. Insofern haben wir da bislang nichts von. Unsere Kunden zahlen natürlich für das Material, aber es wird von Google eigentlich so verwendet, wie wir es ungern sehen, dass es verwendet wird. Es erscheint dort, es wird verlinkt, dann auch künftig mit verstärkten kommerziellen Absichten und letztlich werden diejenigen, die dafür zahlen, verprellt und die, die es erstellen, im Grunde auch.
Aber auf der anderen Seite riskieren Sie natürlich auch einige Kunden. Wenn Sie jetzt mit Google einen Deal eingehen würden, werden sich sicherlich viele Zeitungen überlegen, ob sie weiterhin bei Ihnen Agenturen kaufen oder ob sie nicht einfach ins Netz gehen und Google News aufrufen.
Das ist natürlich ein Problem. Ich sehe auch das Problem, dass die Zeitungen haben. Es ist, wie gesagt, von Google schon eine Art von Kannibalisierung, dass die halt tatsächlich auf die journalistische Arbeit der Zeitungen selbst zurückgreifen, indem sie ihre Priorisierung direkt von der ableiten, die journalistisch bei den Zeitungen vorgenommen wird, von unserem Material. Wir liefern ja eigentlich nur Rohmaterial und die Verlage liefern unfreiwillig für Google dann das, was die brauchen, um ihr Google News so einzustellen, dass die Prioritäten tatsächlich so wirken, als wären die Nachrichten dort journalistisch ausgewertet. Ja. Wenn jetzt unsere Nachrichten dazwischen erscheinen und Originalcontent von Google sind, dann müssen wir uns natürlich sehr genau überlegen, wie gesagt, es gibt da keine detaillierten Gespräche, in welcher Form wir Content dorthin liefern würden und wie der dort aufbereitet wird.
Jetzt ist es ja so, dass die Zeitungen schon seit längerer Zeit in Bedrängnis sind. Das ist ganz offenkundig. Aber durch diesen Deal, der jetzt eingefädelt wurde, könnte es ja auch geschehen, dass Newsportale wie beispielsweise Spiegel Online auch unter Druck geraten. Ist das nicht ein großes Problem, dass die Nachrichtenlandschaft damit immer weiter eingeschliffen wird?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Newsportale wie Spiegel Online nicht wirklich unter Druck geraten.
Naja, aber die Nachricht wird ja als Wert, an Wert nicht gerade gewinnen, wenn noch weitere Verbreitungskanäle wie Google News dazukommen.
Ja, also erstmal ist es nicht neu, dass Internetportale Nachrichten von Agenturen verbreiten. Mhm. Da gibt es Geschäftsmodelle, die auch funktionieren. Es gibt dann einen gewissen Zeitverzug, mit dem unsere News da erscheinen. Damit schützen wir uns auch selbst davor, dass wir kannibalisiert werden und schützen natürlich auch unsere Kunden, die den Ticker journalistisch verwenden, also ihn auch auf Online-Sites so verwenden, wie Journalisten damit arbeiten, also mehrere Agenturen verwenden und das als Rohmaterial für ihre eigene Berichterstattung dann einsetzen. Insofern ist das ja alles nichts Neues. Ob das bei Google in Echtzeit einläuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht wissen Sie da mehr.
Also so wie ich Google einschätze, würde ich davon ausgehen, dass es in Echtzeit
einläuft. Ja, könnte sein, stimmt. Das ist auf jeden Fall Schnelligkeit mit einer der Faktoren, mit dem die werben. Das ist richtig. Das ist auf normalerweise im Online-Geschäft nicht üblich. Der Content, der dort ausgeliefert wird, erscheint dort in der Regel mit Zeitverzug, was dann natürlich Spiegel Online einen gewissen Vorsprung gibt, die ja den News schon einen sehr eigenen Charakter geben. Die Marke Spiegel Online lässt sich bei Google News natürlich nicht kannibalisieren, weil die schon einen unverwechselbaren Charakter haben. Und um den bemühen sich ja alle anderen, die Online-Journalismus machen, auch.
Gut, das ist das redaktionelle Profil, was man haben muss als Newsseite. Ja. Das ist überhaupt eine wichtige Frage, denn redaktionelle Auswertung oder Priorisierung wird es ja nicht geben bei Google News. Wir werden es ja mit einem Algorithmus zu tun bekommen, der nach einer gewissen Häufigkeit Nachrichtenseiten durchsucht und dementsprechend dann die News aufführt. Ist das nicht ein großes Problem?
Also an sich nicht. Ich erkläre Ihnen auch warum. Google News ist eigentlich der Beweis dafür, dass es journalistischer Arbeit und Prioritätensetzung bedarf, um wirklich anständig Zeitung zu machen. Was Google News macht, ist aggregieren in einer ungeheuren Menge, auch in einer ungeheuren Vielfalt, in den USA noch in einer größeren Menge als in Deutschland, weil der Markt einfach größer ist. Als Leser fehlt einem da eigentlich das, was Journalismus auch ist, nämlich Guidance, also Führung, Auswahl, Priorisierung, Fokussierung. Im Grunde wird der Leser da darauf zurückgeworfen, was eigentlich genuine journalistische Arbeit ist, nämlich die Auswahl selbst treffen zu müssen und zuzuschauen, was wichtig ist. Aber Google kann nicht mehr als den letzten Artikel zum relevanten Thema nach oben zu setzen. Was anderes machen die auch nicht. Ob das auch der wichtigste Artikel ist zum Thema oder nicht nur einfach der längste, der alle möglichen Sachen zusammengeschrieben hat, das kann die Maschine bei Google nicht erkennen.
Wichtigkeit ist ja ein ganz wichtiges Kriterium, auch wenn es vielleicht sehr wünschenswert ist, wie Sie es beschreiben, dass Redaktionen nur in der Lage sind, diese Wichtigkeit festzustellen. Wie verhindern wir denn, dass viele, viele Internet-User nur noch auf Google News gehen? Das wird doch passieren höchstwahrscheinlich.
Das können wir nicht verhindern, außer durch journalistische Qualitätsarbeit. Also Google News ist zunächst mal auch ein rechtliches Problem. Da kann ich jetzt gar nichts im Detail zu sagen. Die Verlage haben das bislang mitgemacht, weil Google ja keine großen Umsätze damit generiert hat. Es war ja bislang auch nicht mit klassischen Anzeigen versehen. Und es gab keinen eigenen Content, sondern nur mit Suchworten verbundene Textanzeigen. Wenn die jetzt eigenen Content haben, Agentur-Content, dann lässt sich natürlich damit kontextbezogene Werbung viel besser einsetzen. Das ist ein direktes Konkurrenzverhältnis zu den Verlagen. Die Verlage haben andererseits schon von Google News profitiert, indem sie einen Großteil ihres Traffics auf ihren Webseiten über Google News bekommen haben. Also es war insofern auch ein gegenseitiges Verhältnis, wo man nicht wirklich zu 100% von Kannibalisierung sprechen konnte. Es war eine Art Portal in die Nachrichtenlandschaft.
Herr Wiedmann, zum Schluss eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich würde Sie gerne zur Hellseherei verführen. Glauben Sie, dass es in 10 Jahren noch eine vielfältige Agenturlandschaft gibt und eine vielfältige Newsportallandschaft?
Zur vielfältigen Newsportallandschaft, also journalistische Newsportale wird es dann noch geben, in großem Ausmaß. Ob es neben Google, wenn die sich so weiterentwickeln, wie sie sich entwickeln, noch andere große Suchmaschinen gibt, das ist die Frage.
Und Agenturen?
Agenturen auf jeden Fall.
Gut, vielen herzlichen Dank.
Wir werden ein Profil allerdings schärfen müssen.
Herr Wiedmann, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Breitband, Netzmusik.
Amanda Diva kommt aus New York und sie will dafür sorgen, dass mehr Frauen im Hip-Hop erfolgreich sind, sie selbst natürlich eingeschlossen. Das Musikmachen und ihr Engagement für weibliche Rapper ist allerdings nur ein kleiner Teil ihres Daseins. Mehr dazu gleich. Wir hören sie erstmal, denn freundlicherweise hat sie ein ganzes Album auf ihre MySpace-Seite zum kostenlosen Herunterladen gestellt.
Didn't see it coming, didn't plan it all. Eyes open, but the writing wasn't on the wall. Or maybe it was, I just wasn't seeing. Clear the vision it was given from the floor to ceiling. See the path is chosen, yeah, the mission mentioned. And the fact is stated, this is more than tension. Sexual and actuality, you intervened in the fact affected my point of view. Alone on the road, a ride that you have traveled. An ocean I could hold, a heart that long unraveled. And in essence, I confess, has set me free to move with the tide as I please. But I can see clearly now that was then. Distance got us pressed, strained in my chest. I wanna say that I was better living like love. No staying too close, lightens from above. I'm under the influence, powered by the sentiment. Amazed at the relevance you've raised in my space. But I'm worried about the insolence, trials and the dissonance. Will the feeling last or will it drift away? Cause that's the way love goes. That's the trend it takes. Moves like the wind blows. Over bays and lakes. On it, hope and faith. But even when it comes, it goes on, it goes on.
Amanda Diva mit From Dusk Till Dawn von ihrem Album Spandex Rhymes and Soul, das die New Yorker Künstlerin auf ihre MySpace-Seite zum kostenlosen Download gestellt hat. Und den Link finden Sie natürlich wie immer auch bei uns auf breitband-online.de. Amanda Diva ist Sängerin, Songschreiberin, sie malt und arbeitet außerdem auch noch als Radio- und Fernsehjournalistin. So hat sie schon die ganzen Größen des Hip-Hop getroffen und interviewt. The Roots, Kanye West, Jay-Z und wie sie alle so heißen. Obwohl und gerade weil sie wahrscheinlich so mittendrin ist im Hip-Hop-Geschäft, sieht sie das Ganze sehr kritisch. Ihre Meinung sagt sie deutlich, beziehungsweise packt sie auf ihre Website. Da steht zum Beispiel auch, dass sie seit einiger Zeit viele Produktionen des US-amerikanischen Hip-Hop geradezu peinlich erscheinen, zu nihilistisch, zu ignorant und völlig unverantwortlich, wenn auch hier und da noch ein paar Glitzersternchen unterwegs sind, so Amanda Diva. Eine sehr interessante Persönlichkeit, es lohnt sich, sich mit ihr zu beschäftigen. Mehr zu ihr finden Sie im Netz und auch dort ihr aktuelles Album, das zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Hier noch der Titel Supernova daraus.
Breitband Porträt.
Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Characters. So werden in der digitalen Welt die Zeichentrickfiguren genannt, die Künstler mit menschlichen Charakterzügen ausstatten. Mehr oder weniger graffitiartige Figuren. An diesem Wochenende treffen sich Character Artists aus der ganzen Welt im Berliner Haus der Kulturen zur Pictopia-Konferenz. Einer der Pioniere, Boris Hoppeck, ist auch zu Gast. Gerd Brendel traf ihn für uns.
Neulich nachts auf einer U-Bahn-Station in Berlin-Mitte. Ein schmächtiger junger Mann mit Brille und Bart, den Kapuzenpullover tief ins Gesicht gezogen, kniete auf dem Bahnsteig und zeichnet mit raschen Kreidestrichen eine lebensgroße Figur.
Ich wollte es einfach nochmal testen. Es ist lange Zeit, dass ich in Berlin auf dem U-Bahn-Boden gemalt habe mit Kreide.
Es ist Boris Hoppeck, der für ein paar Tage nach Berlin zurückgekehrt ist, als Ehrengast des New Character Worlds Festivals. Character. So werden die Zeichentrickfiguren genannt, die seit 10 Jahren als Piktogramme und Graffiti-Figuren Internet- und Großstadtstraßen bevölkern. Hoppeck gilt als Star der Szene. Zum ersten Mal nahmen die Medien zur Bundestagswahl 2002 von ihm Notiz. Über Nacht hatte Hoppeck in Berlin die Kandidatenköpfe auf den Wahlplakaten mit seinen Bimbo-Cutouts überklebt. Die kugelrunden Gesichter erinnerten an rassistische Karikaturen von Schwarzen, gezeichnet nach dem immer gleichen Muster. Nein, nicht Punkt, Punkt, Komma, Strich, sondern 0, 0 und eine liegende rote Null als Schmollmund. Kunst, Sachbeschädigung oder Terrorismus? Der Staatsschutz ermittelte erfolgreich.
Als ich das mit den Wahlplakaten gemacht habe, bin ich einen Abend mit meinem Galeristen rausgegangen. Wir wurden direkt aufgegabelt von einer Spezialeinheit. Und es wurde als politische Aktion gewertet und wir wurden direkt in Untersuchungshaft gesteckt. Es war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, mit seinem Galeristen im Gefängnis zu sitzen für also vielleicht 4 Stunden.
Es war nicht das erste Mal, dass Hoppeck mit der Staatsgewalt in Kontakt kam.
Also ich bin nicht vorbestraft, sonst alles, ja.
Mehr sagt der schüchterne Künstler nicht. Aber man kann sich die ratlosen Gesichter der Streifenpolizisten gut vorstellen, als die Ende der 90er Jahre zum ersten Mal Hoppecks Figuren an Häuserwänden im nordrhein-westfälischen Siegen entdeckten. Der stille Junge aus dem wenige Kilometer entfernten Kreuztal hatte gerade seine Lehre als technischer Zeichner abgeschlossen. Aber ihm war klar, dass er alles andere lieber machen wollte, als von Montag bis Freitag Schraubenmuttern und Kurbelwellen zu entwerfen. Hoppeck zog nach Köln, weiter nach Berlin und zuletzt nach Barcelona.
Ich traf Boris zum ersten Mal auf einer Party von mir,
erinnert sich sein Assistent Alexander Wagan.
Er hatte einen Karton mit Glasuntersetzern dabei, die er selbst bemalt hatte. Wir sprachen kein Wort, aber am Ende des Abends hatte er alles verkauft und mir komplett die Show gestohlen.
Dieses sympathische Potenzial fiel auch professionellen Marketingfachleuten auf.
Der Erfolg kam 2006, als die Reklameabteilung einer deutschen Automarke bei Hoppeck eine Stoffpuppenband in Auftrag gab. Die Camons.
Die Karriere der Camons startete auf der größten Website der Welt, myspace.com, der offizielle Cybermarkt der Eitelkeiten. Eine der größten Erfolgsgeschichten im Musikbusiness hatte begonnen. MTV rief und die Camons kamen.
Um wenige Wochen später als Sympathieträger für Opel Reklame zu fahren. Boris Hoppecks Bimbo-Dolls aber zogen von der Straße in die Ausstellungsräume angesagter Galerien. Im werbefreien Kunstraum zeigten die niedlichen Comicfiguren ihre subversiv böse Seite. Für die Ausstellung 86 Negritus, vor 2 Jahren in Cadiz zum Beispiel, packte Hoppeck ein Dutzend seiner lebensgroßen, schwarzen Bimbo-Puppen in ein kleines Ruderboot, das nach einer Tour durch den Hafen am Stadtstrand vor Anker ging, ganz so wie die unzähligen Boote illegaler Flüchtlinge aus Afrika. Die Räume der ehemaligen Hafenfestung übersäte Hoppeck mit naiven Zeichnungen drastischen Inhalts. Niedliche Strichmännchen mit Riesengenitalien, die mit niedlichen Strichweibchen kopulierten. Fragt man Hoppeck nach seinem Lieblingscharakter, kommt die Antwort prompt.
Die Latex-Pussy.
Bimbo. Bimbo, 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 Swine.
Auf Hoppecks Homepage sieht man die Latex-Pussy als Trickfilm. Eine Bimbo-Puppe nach der anderen fällt aus der Plastikvagina. Aber jede x-te Figur ist ein Plüsch-Hitler-Baby. Der Trickfilm wirkt wie eine virtuelle Version von Gustave Courbets Skandalbild, der Ursprung der Welt. Hoppeck behauptet, das berühmte Aktbild nicht zu kennen. Und er hat auch keine Lust zu erklären, was es mit der Latex-Pussy auf sich hat.
Ich weiß nicht warum. Ich muss jetzt los.
Entschuldigt er sich. In ein paar Minuten beginnt eine Podiumsdiskussion über sein Werk. Auf der Bühne sagt er kein Wort, während Galeristen und Künstler seine Werke abwechselnd als tiefsinnig, beeindruckend oder einmalig interpretieren. Das schönste Kompliment allerdings macht ihm sein australischer Kollege Steve Alexander, als die Mikrofone schon lange ausgeschaltet sind.
Ich glaube, Boris ist unglaublich intelligent, aber vielleicht ist er auch nur unglaublich schüchtern. Auf jeden Fall kommt er mir immer so vor, als käme er aus einer anderen Welt.
Ganz gleich, ob Hoppeck wirklich so weltfremd ist, wie er scheint, auf jeden Fall lassen einem seine Characters diese Welt wenigstens hin und wieder mit anderen Augen sehen.
Gerd Brendels Porträt des Zeichners Boris Hoppeck. Und das versprochene Heine-Gedicht gibt's gleich im Anschluss an die Meldungen und an die Musik.
Breitband, Medien und Meinungen.
Online-Nachrichten auf dem Vormarsch. Nach den wöchentlichen Horrormeldungen zur Printkrise in den USA gibt es nun die entsprechenden statistischen Daten. 2008 informierten sich erstmals mehr Amerikaner im Internet als in gedruckten Zeitungen. Die Zahl der Amerikaner, die sich im Netz auf den 50 wichtigsten Nachrichtenseiten aufhielten, erhöhte sich um 24%. 2007 lag der Zuwachs lediglich bei 8%. Nachrichten haben somit immer noch Priorität, allerdings sind immer weniger Menschen bereit, dafür zu bezahlen. Das sind zentrale Ergebnisse aus dem 800 Seiten langen US-Medienjahresbericht 2009 des renommierten Pew-Forschungsinstituts in Washington. Die Verlage hätten noch kein Konzept gefunden, um die Zeitungskrise zu meistern. Es dominiere das Geschäftsmodell des vergangenen Jahrhunderts, resümierten Medienwissenschaftler des unabhängigen Instituts. Musikindustrie setzt auf neue Klagewellen. Die Kriminalisierung von Anbietern und Nutzern der zahlreichen Tauschbörsen im Internet konnte die Umsatzeinbußen der Musikindustrie bislang nicht abwenden. Der amerikanische Musikverband RIA verkündete bereits Ende letzten Jahres resigniert einen Stopp der Klagewelle gegen die Filesharer. Sollte die Tonträgerindustrie nun tatsächlich auf neue Distributions- und Bezahlmodelle setzen? Weit gefehlt. Nachdem die illegalen Downloadzahlen wieder leicht angestiegen sind, kündigt der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin eine neue Klagewelle an. Größere Fälle illegaler File-Sharing-Aktivitäten sollen strafrechtlich Urheberrechtsverstöße mittleren und kleineren Ausmaßes zivilrechtlich verfolgt werden. Dieter Gorny, Vorstandsvorsitzender des Musikindustrie-Lobbyverbands, erhofft sich sogar neue Anstöße für diese Debatte, wenn das französische Modell erst einmal als Vorbild für ganz Europa leuchte. Frankreich diskutiert zurzeit ein abgestuftes Verfahren, das die Sperrung von Internetverbindungen nach wiederholten Urheberrechtsverletzungen vorsieht. Cloud-Dienste von Google auf dem Prüfstand. In den USA fordern Datenschützer staatliche Sanktionen gegen die Cloud-Dienste des Google-Konzerns. Dazu gehören das E-Mail-Programm Gmail, der Terminkalender Google Calendar, die Bildverwaltung Picasa und die Textverarbeitung Google Docs, die ausschließlich über das Internet nutzbar sind. In einer von der Datenschutzorganisation Electronic Privacy Information Center EPIC eingereichten Beschwerde bei der für Verbraucherschutz zuständigen US-Handelskommission heißt es, vertrauliche Informationen werden nicht angemessen gespeichert, daher müssten die Angebote gerichtlich untersagt werden. Die Datenschützer verweisen auf jüngste Vorfälle bei Google Doc, wo zeitweise die Vertraulichkeit einiger Dokumente nicht sichergestellt werden konnte. Google hatte eingeräumt, dass einige Nutzer wegen eines technischen Fehlers Zugang zu Dokumenten anderer Nutzer hatten. Gnadenfrist für falsche E-Mails. Endlich wieder betrunken E-Mails schreiben. Google hat die Funktion UndoSend für sein E-Mail-Programm Gmail veröffentlicht. Mit dieser Funktion kann man eine gesendete Mail zurückholen. Allerdings ist dies nur innerhalb von 5 Sekunden nach dem Sendevorgang möglich. Oft würde eine Mail zu früh abgeschickt oder der Dateianhang vergessen. Bei Gmail könne man fast alles rückgängig machen und warum nicht auch das Senden einer Mail, heißt es in einer Ankündigung des offensichtlich etwas überarbeiteten japanischen Entwicklers.
Breitband, Netzmusik.
Emperor X macht es einem nicht gerade leicht, irgendwas über ihn zu finden im großen, weiten Internet. Und das will man aber unbedingt, wenn man sich mal kurz auf seiner seltsam befremdlichen, aber auch irgendwie coolen, weil mal etwas anderen Internetseite umgesehen hat. Dort findet man zumindest Musik von Emperor X aus Florida. Ein ganzes Album gleich. Was darauf ist, ist zur Hälfte ziemlich schräg und zur anderen Hälfte ziemlich schön. Emperor X. Und den Titel haben Sie gehört in Breitband von Deutschlandradio Kultur. Den Link dahin zu dieser Musik gibt's auf unserer Seite breitband-online.de.
Christine, du hast es ja in deiner Anmoderation schon angesprochen. Das Recherchieren im Netz nach Netzmusik ist gar nicht so einfach. Vielleicht sollten wir mal erklären am Beispiel von dieser Musik, wie du das eigentlich anstellst oder wie ihr Musikredakteur das anstellt.
Uns fliegt eigentlich alles zu. Nein, natürlich nicht. Also ich meine, ein Stück weit ist es genauso wie bei den normalen Musikjournalisten, dass man auf Dinge hingewiesen wird. Man wird natürlich nicht bemustert mit CDs, aber natürlich weiß man, kennen einen auch irgendwann Leute und sagen, hier, guck dir die Seite an und diese Band und das und so weiter. Und ganz viel ist aber tatsächlich, oder man liest online Musikmagazine und guckt, was da gerade so los ist, was gerade irgendwie groß gemacht wird. Und ansonsten schaut man einfach ganz viel im Netz herum und hofft, dass man irgendwann irgendwo landet. Wie zum Beispiel bei Emperor X, das ist wirklich eine Erkundungsreise gewesen, quer durch dieses Netz. Plötzlich landete ich da und kann den Weg dahin gar nicht mehr genau erzählen, aber fand es toll.
Das ist so eine Art digitales Flanieren. Ja, man geht auf eine Netzseite, findet da einen Link, findet wieder einen weiteren Link und wird so eben von Portal zu Portal verwiesen.
Richtig, und muss sich zwischendurch wirklich aufschreiben, wo man schon überall war, weil so wie bei einer Schnitzeljagd oder so. Man denkt, wie komme ich wieder zurück und weiß dann wieder, was ich eigentlich am Anfang noch wollte oder was ich jetzt diesmal vorstelle und wie ich da wieder hinfinde beim nächsten Mal.
Diesen riesigen Ozean zu sortieren an Netzmusik können wir dem Hörer empfehlen, dass ihr auf unserer Seite schon mal eine gute Vorauswahl findet, die als Inspiration nutzen kann, um selbst nochmal auf die Suche zu gehen.
Ja, und da zum Beispiel ist auch der Link zum neuen Album von oder zum freien Download-Album von Emperor X, der kommt aus Florida, ist manchmal wohl auf Tour in Kanada und in den USA, möchte aber über seine Person im Netz offensichtlich nicht viel preisgeben. Es gibt Fans, die haben eine MySpace-Seite eingerichtet, da steht aber auch nicht viel, aber manchmal ist es auch nicht so wichtig, so viele Hintergrundfakten zu wissen. Vielleicht kann man sich an der Musik von Emperor X am besten orientieren. Und deswegen kommt natürlich auch noch welche hier. Ein weiterer Titel von ihm und seinem Album, das er auf seine Seite emperorx.net gestellt hat.
Pull out your pass and drive.
Besprechung. Nun also das versprochene Heinrich-Heine-Gedicht. Das Glück ist eine leichte Dirne. Das Glück ist eine leichte Dirne und weilt nicht gern am selben Ort. Sie streicht das Haar dir von der Stirne und küsst dich rasch und flattert fort. Frau Unglück hat im Gegenteile dich liebefest ans Herz gedrückt. Sie sagt, sie habe keine Eile und setzt sich zu dir ans Bett und strickt. Ja, Sie haben sich wahrscheinlich etwas gewundert, was hat denn ein Liebesgedicht mit digitaler Kultur zu tun? Der Hintergrund ist der, ich habe dieses Gedicht von einem iPhone abgelesen und dort ist es mit einer kleinen Applikation platziert worden, die heißt Texttunes. Also das iPhone, das Mobiltelefon wird so zum E-Book-Reader sozusagen. Mein Kollege Moritz Metz hat sich für uns dieses kleine Programm Texttunes angesehen. Moritz Metz, was ist das Besondere an dieser kleinen Applikation?
Ja, das Besondere ist eigentlich, es gibt sehr viele Textleseprogramme für Telefone, für Mobiltelefone. Das Besondere ist eigentlich, dass es ausgeht von einem Verlag. Also es geht nicht von einer großen Firma aus, die das gestartet hat, sondern von Onkel und Onkel. Das ist ein kleiner Kunstbuchverlag aus Berlin-Kreuzberg. Und die wollten ihre Bücher unkompliziert und ohne große Druckkosten veröffentlichen und haben dann mit Freunden, mit befreundeten Programmierern eine iPhone-Applikation gestartet, programmiert. Das ist heutzutage nicht mehr so besonders schwer. Und dann kamen aber auch immer mehr andere Verlage und wollten ihre Bücher auf dem iPhone haben. Und dann hat der Verlag das Startup Texttunes gegründet.
Ich kann das bestätigen. Also es war wirklich kinderleicht, das Programm herunterzuladen. Ich habe es einfach kurz gesucht in diesem sogenannten App Store, da wo es diese kleinen Anwendungen gibt. Und es kostete 79 Cent, um diesen ganzen Gedichtband herunterzuladen. Vielleicht müssen Sie noch mal kurz beschreiben, wie das ganz konkret auf dem Telefon dann funktioniert.
Also das funktioniert echt erstaunlich einfach. Das ist einfach ein Buch. Also man hat den Text auf dem Bildschirm. Da erscheint dann auch oben nicht mehr diese Leiste, wo die Bar angezeigt wird, wie gut der Empfang ist oder sowas. Ist ja dann auch nicht mehr wichtig, wenn man ein schönes Gedicht liest. Man kann dann mit dem Finger rauf und runter scrollen, blättern, man kann auch zu Kapiteln springen und wenn man mit den Fingern so rauf und zusammenfährt, dann wird der Text vergrößert, wenn man das möchte. Man kann auch Bilder auf diese Weise vergrößern, also es funktioniert wirklich sehr einfach. Und das Besondere ist, dass jedes Buch ein kleines Programm mit integrierter Leseapplikation ist. Also das heißt, man lädt sich dann in diesem Apple iTunes Store, der auch über das iPhone erreichbar ist. Und man sitzt zum Beispiel jetzt in der U-Bahn oder in der S-Bahn und denkt an ein Heinrich-Heine-Gedicht, dann kann man sich bei Texttunes eben sehr leicht das ganze Buch runterladen. Und in diesem Buch ist auch schon die Leseapplikation drin. Also die haben das wirklich sehr minimal gemacht. Dieses Programm hat gar keine große Benutzeroberfläche.
Ist das eher eine Spielerei für die Verlage oder ist das ein ganz realistisches Geschäftsmodell? Was glauben Sie?
Naja, es lässt sich damit schon Geld verdienen. Texttunes, die haben dann mit erstmal nur 6 Büchern, die sie am Anfang hatten, hatten sie 30.000 Downloads. Da waren welche dabei, die waren kostenlos. Das ging aber auch hoch bis zu 16 Euro. Das musste man bezahlen für die Schweigeminute von Siegfried Lenz. Und es sind halt, wie gesagt, immer mehr Verlage aufgesprungen, also zum Beispiel Hoffmann und Campe, Eichborn, also auch die größeren und ich habe die dort getroffen auch von Textions und die haben mir gesagt, dass sie mit noch größeren Verlagen in Kontakt stehen und kurz vor der Vertragsunterzeichnung sind und deshalb nicht verraten können, was die Verlage sind. Aber anscheinend ist das für die Verlage durchaus interessant,
ja. Jetzt ist es ja so, dass Texttunes zu einem Zeitpunkt auf den Markt kommt, wo beispielsweise auch Sony seinen ersten E-Book-Reader vorgestellt hat. Ist es so, dass die Mobiltelefone, diese Smartphones, also diese etwas komplexeren Mobiltelefone, tatsächlich auf diese Art und Weise eine ernstzunehmende Konkurrenz für diese E-Book-Reader sind, die ja in den USA beispielsweise, glaube ich, schon sehr erfolgreich sind?
Na, ich würde mal sagen, so halb. Also es ist schon wirklich was anderes, ob man ein Buch auf so einem kleinen Bildschirm liest, auch wenn die Auflösung dort meist sehr hoch ist, sogar höher als bei den, also Auflösung heißt, wie scharf das Bild ist, der Text, die ist meistens sogar höher als bei den E-Book-Readern, bei den mit dieser E-Ink, mit dieser elektronischen Tinte, die sehr kontrastreich sind. Diese Telefone sind aber halt trotzdem Telefone. Die sind nicht riesig groß. Man kann damit mal so unterwegs oder so ein Buch lesen, aber es ist, glaube ich, schon kein Geschäftsmodell, Bücher ausschließlich dafür zu publizieren, weil da ist man dann einfach, man hat halt 2, 3 Absätze auf dem Bildschirm vielleicht und kann da nicht so drüber fliegen. Man macht es ja öfters auch in der Zeitung, dass man dann auf bestimmte Wörter geeicht ist und die dann sieht. Und man hat halt nicht besonders viel Überblick. Aber es ist auf jeden Fall praktisch.
So absurd es klingen mag, aber ich glaube, dass das Mobiltelefon perfekt für Lyrik geeignet ist, aber nicht für Romane, weil einfach Romane das seitenweise blättern, kann ich mir kaum vorstellen. Das Gedichtchen zu lesen, das fand ich ganz komfortabel.
Es gibt auch ganz gute andere Anwendungen, die dann noch aufgebaut werden können. Das geht dann auch bei Texttunes. Zum Beispiel hat das iPhone ja einen GPS-Empfänger eingebaut. Also das heißt, das weiß, wo man ist. Es gibt Reiseführer in diesem Michael Müller Verlag, die wissen dann sozusagen auch, wo man ist, also Bücher auf dem iPhone. Und man kann sich dann sozusagen die besten Kneipen oder die besten Sehenswürdigkeiten in der Nähe anzeigen lassen. Und wenn man dann die Detailansicht von denen aufruft, dann kann man auch direkt auf die Telefonnummer klicken und ruft dann dort direkt an, kann Tisch reservieren. Also es gibt solche Zusatznutzen. Einen, den ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, wäre so eine Art digitale Kommentarspalte. Also, dass man als User einen bestimmten Text markiert und sagt, das finde ich jetzt gut oder so ein Quatsch oder
denk an folgendes Buch dabei gerade.
Genau, es gibt ja immer diese
das und das.
Kommentarspalten und dass man das dann austauschen kann. Das ist so ähnlich, man könnte auch so Zusatzinformationen zu den Büchern da einfach ganz leicht reinstellen, so ähnlich wie bei DVDs, der Regisseur ja dann öfters nochmal so eine extra Tonspur bespricht, wo er vom Dreh erzählt. Also da gibt es viele Möglichkeiten auf Telefonen.
Jetzt stellt sich ja die Frage danach, ob es eine ähnliche Entwicklung geben wird im Bereich Buch und Zeitung vielleicht auch, wie es bereits in der Musikindustrie zu beobachten war, dass die Industrie quasi den Trend verschlafen hat, Stichwort MP3, MP3-Player und quasi eine Industrie schwer Schaden genommen hat. Was glauben Sie, wird die Buchindustrie auf diesen Zug aufspringen? Wird sie die Chance erkennen? Es gibt ja, vielleicht nicht, dass ich das noch einstreuen kann, diese Abo-Funktion jetzt beim iPhone. Das ist ja ganz interessant, das müssen Sie uns mal erläutern, glaube ich.
Also ich glaube, dass die Buchindustrie jetzt endlich da auch mal mitmachen muss. Es gibt schon seit 10 Jahren E-Book-Reader, das war immer so ein bisschen mittelfristig. Es gibt 2 große Player für E-Books, Mobi Pocket und Beam, da gibt es halt aber, gibt es sehr viele Bücher, aber das ist eher so mittelfristig, also so mittelinteressant. Die großen Publikumsverlage sind da noch nicht dabei. Die könnten jetzt schon leichter aufspringen. Es gibt eben dieses Gerät von Sony, da sind auch schon große Verlage dabei, da gibt es ungefähr 1000 Bücher. Ich glaube, alle warten so ein bisschen auf Amazon. Die haben dieses Kindle-Lesegerät und wenn die dann da richtig auf den Markt kommen, dann werden noch mehr Verlage mitmachen. Es ist, wie gesagt, für die auch nicht wirklich falsch. Und was Sie gerade gesagt haben, es gibt von der iPhone-Software eine Ankündigung für eine neue Version. Also das ganze iPhone ist dann anders. Und da wird es dann auch möglich sein, Content zusätzlich zu Programmen herunterzuladen. Man bezahlt dann sozusagen nicht nur ein Programm, sondern auch Content. Und da gibt es natürlich so Abo-Möglichkeiten für Zeitungen, also dass man sich zum Beispiel immer bestimmte Seiten aus dem Spiegel direkt aufs iPhone abonnieren kann und das dann auch über Apple zahlt.
Interessant, oder Sportteil von der Taz bestellt und genau. Skulptur vom Tagesspiegel oder von der Frankfurter Allgemeine. Genau,
Sportteil von der Taz ist jetzt nicht so ausführlich, aber
sehr gut.
Genau, so.
Ganz kurze Frage am Schluss. Vor 15 Jahren hatte ich ungefähr 3 Meter Platten zu Hause, jetzt habe ich nur noch ein iPod. Werden die Menschen, die jetzt 10 Meter Buchregal zu Hause haben, in 10 Jahren auch nur noch so ein E-Book wieder haben?
Ich glaube nicht. Also das iPhone hat den Nachteil, dass man damit keine Fliegen totschlagen kann und man kann es auch nicht in der Badewanne benutzen, sonst fällt es rein.
Moritz Metz über die neue Applikation Texttunes. Vielen herzlichen Dank.
Breitband. Netzmusik.
Hergehört. Künstler wie Chuck D, David Byrne oder die Beastie Boys bringen die Urheberrechtsgesetze durcheinander, weil sie ihre Musik mit anderen teilen wollen. So ungefähr steht es auf der Seite funkyremixes.com, darauf diverse Alben mit Remixen bekannter Songs, so auf dem Wired-Album auch ein Song vom brasilianischen Musiker und Ex-Kulturminister Gilberto Gil.
Pra sair. pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelô, do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo encantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar. Do pé lourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar.
Gilberto Gil mit Oslo Dom. Wahrscheinlich. Gefunden habe ich diesen geremixten Song auf funkyremixes.com und zwar auf dem Wired-Album und den Link finden Sie bei uns.
Stichwort Remix. Ja. Das ist ja so eine Sache für sich. Man kann ja nicht einfach ein berühmtes Stück nehmen, was auch noch bei einem Plattenlabel liegt, rechteweise, und es dann beliebig remixen. Wie funktioniert das in diesem Fall?
Ich habe auch erst gedacht, als ich die Seite gesehen habe, oh nein, schade, ich werde es alles nicht vorstellen können. Es ist sehr verboten. Aber diese Seite hat sich tatsächlich wirklich viel Mühe gegeben, überall zu versichern, dass es wirklich legal. Der Macher Bob ist sein Name, präsentiert auf der Startseite gleich mal eine ganze Armada von Logos, um zu zeigen, unter welchen Regeln das Ganze hier steht. Support, Creative Commons License. Dazu sogar noch der Hinweis, der sich auf CDs oft befindet, Explicit Content. Also Vorsicht, in den Songs könnten auch noch Worte sein, die schlimm sind.
Bobs Wort in Gottes Ohr.
Ja, dazu aber auch bei jedem Song dann die einzelnen Angaben, also wie der Song heißt, wer der Künstler ist, welchem Musikverlag zu danken ist für die Bereitstellung der Rechte.
Das
und
ist ja der springende Punkt.
Genau,
ja.
Und welche Regelung gilt. Also ob das Creative Commons Geschichten sind, ob das Sampling Plus Regelungen sind. Man kann immer draufklicken und sich das dann auch nochmal erklären lassen. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich erlaubt und es ist gut durchdacht und auch gut gemacht. Und man hat auch damit auch gleich eine kleine Lehrstunde für Online-Musikrecht fragen, dadurch, dass man versteht, unter welcher...
Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, Online-Rechtsmusik fragen.
Richtig, richtig. Also die Seite hilft tatsächlich ein bisschen weiter, weil man versteht, aha, okay, mit dem Samplen funktioniert so und so weiter und so fort. Also eine empfehlenswerte Seite und die Alben sind auch sehr nett, die dort zu hören sind. Wir hören jetzt tatsächlich einen richtigen Remix, nochmal deutlicher als den von vorhin. Da ist auch der Gilberto Gil Song mit drin, falls es jemand rausfinden möchte. Hier ist der Titel.
Go away and say it.
Breitband, Blockspiel.
Was ist das Netz? Das ist unsere Reihe in der Rubrik Blockspiel. Hier können Sie übrigens auch Ihren Beitrag hochladen. Einfach auf breitband-online.de gehen und ein eigenes MP3-File hochladen. Manchmal fragen wir in dieser Reihe auch Schriftsteller, Künstler oder Politiker nach ihrer Antwort. Heute hat es Matthias Machnick getroffen. Er ist SPD-Politiker und hat unter anderem 1998 Gerhard Schröders Wahlkampf gemanagt. Heute ist er Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Hier seine Antwort.
Das Internet ist eigentlich das, was Johannes Rau mal wie folgt charakterisiert hat. Mundfunk statt Rundfunk. Was will ich damit sagen? Der Mundfunk und oder Rundfunk schafft eigentlich Verknüpfung zwischen Menschen. Er schafft Kommunikationsplattformen und nichts anderes tun wir dort mit einem neuen Instrument. Früher war das Mundfunk, dann war es Rundfunk, heute haben wir TV und wir haben sozusagen das Internet. Wir haben eine Multiplizierung von Kommunikationsanlässen und Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist passiert. Nichts anderes ist das Netz. Das ist überhaupt nichts Surreales, ist auch nichts ganz Neues, sondern es ist einfach ein Instrument, das wir in einer modernen Kommunikationslandschaft nutzen müssen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde, man sollte mehr über Politik reden und weniger über das Internet.
Alles klar, oder? Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die SPD-Bundesgeschäftsstelle, was dieses Zitat betrifft. Ja, das war schon fast das Breitband für heute. Ich möchte gerne nochmal am Schluss meine Kollegin Christina Watti fragen. Stichwort Nachrichten. Es gibt ja auch so das geflügelte Wort vom Nachrichten-Junkie. Zählst du dich dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mag auch gerne Nachrichten. Ich blätter auch gerne in unserem Agentursystem und lese alles, was gerade passiert. Aber ich stelle fest, je mehr ich das mache, umso schlechter ist mir irgendwann und ich bringe alles durcheinander. Also ich sauge echt Nachrichteninformationen häufig zu viel in mich hinein.
Ich kenne dieses Verhalten auch. Das heißt, auf die einschlägigen Nachrichtenseiten im Netz gehen, ganz kurz gucken, haben sich die Überschriften verändert und diese wie soll ich sagen, unangenehme Frustration, noch immer das gleiche Thema oben, was ja ungeheuerlich ist, ja. Und tatsächlich dieses Gefühl am Ende des Tages so viel zu viele Gummibärchen gegessen zu haben oder wirklich Fastfood konsumiert zu haben.
Ja.
Und dann natürlich Google News, interessantes Phänomen. Man gibt was ein und bekommt wirklich in einer ungeheuren Breite Informationen. Ich bin auf die Entwicklung sehr gespannt, muss ich sagen.
Ich allerdings auch, weil ich hoffe, uns wird nicht dauernd so schlecht sein wie mit den Gummibärchen.
Ja, ich hoffe es auch. Das war das Breitband. Hier folgt gleich die Deutschlandrundfahrt. Kommt heute aus Hameln. Mein Name ist Markus Heidmeier. Ich sage noch schönes Wochenende. Genießen Sie den Frühlingsanfang und machen Sie es gut.
Ja, ich sage auch tschüss und schönes Wochenende. Mein Name ist Christine Watti. Die letzte Musik kommt von der Seite funkyremixes.com und hier ist die Thievery Corporation, geremixed natürlich.